mir heute an Bord Stefan Landsiedel und ihr werdet sehen, wie wichtig es ist, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und wie wichtig, aber auch wie einfach es ist, auf seinen Zustand zu achten. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Landsiedel! Schönen guten Tag. Ich freue mich ja so sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner Stefan Landsiedel. Ich persönlich habe nie eine umfangreiche NLP-Ausbildung gemacht, aber ich habe damals einen Satz gelesen vor vielen Jahren, da gab es fast nur Schwarz-Weiß-Fernsehen, der hat mich bis heute total gut unterstützt und gefördert, und zwar die Gegend ist nicht die Landkarte. Das wird bestimmt ein Thema sein für heute, weil ich so neugierig bin, einem der Ausbilder sprechen zu können in der deutschen NLP-Szene. Hallo Stefan Landsiedel!
Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Grüß dich, wie ist die Stimmung?
Sehr gut, sehr gut.
Ja, weil ich glaube immer so, also NLPler, der muss ja an sich immer gut gelaunt sein.
Naja, oder zumindest wissen wir dann mit den Problemen und Herausforderungen des Lebens, die uns alle irgendwann mal treffen, unerwartet oder erwartet, dann entsprechend gut umgehen kann. Ne?
Ja, absolut, genau. Also Motto, ich merke, es geht mir nicht so gut. Jetzt habe ich so 3-4 Tools, die ich verwenden kann, um mich da in eine bessere Stimmung zu versetzen. NLP, bitte korrigiere mich, steht für neurolinguistisches Programmieren.
Ja, das ist korrekt.
Sag mal, auf einmal Antworten auf 2 Fragen. A, was ist das und wie kamst denn du zu NLP?
Also NLP, das ist so eine Methode, eigentlich könnte man sagen eine Sammlung mit ganz vielen Werkzeugen, mit denen man an sich persönlich arbeiten kann, also wachsen kann, sich verändern kann, bestimmte Gewohnheiten verändern kann. Klassiker sind halt Rauchen aufhören, abnehmen, aber auch Ticks oder andere Dinge, die wir einfach so mit uns haben, die wir verändern wollen. Aber es hat auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also ich kann dadurch auch sehr stark meine Beziehung verbessern, zu meinem Partner, zu Kunden. Es wird im Verkauf eingesetzt, als Trainer. Viele Trainer auf der Bühne benutzen das. Also eine sehr umfassende Methodensammlung aus ganz, ganz vielen Dingen, die einfach mit uns Menschen zu tun haben. Mhm. Und das mal so die erste Frage in Kurzversion, weil allein dann
kann den Podcast füllen.
Ne? Was ist denn das eigentlich?
Ja, mir fangen gerade viele, viele Punkte ein, wo ich nachsetzen kann. Aber vorher, wie kamst denn du zu NLP?
Also ich hatte mit 17 Jahren so meine erste große persönliche Krise, weil meine damalige wunderbare Freundin gesagt hat, von einem auf den anderen Tag ist außen vorbei, wir werden uns nie wieder sehen, du weißt genau warum, ich rede kein Wort mehr mit dir. Und ich war so verzweifelt, ich hatte keine Ahnung warum, also ich bin so richtig tief in ein Loch gefallen, habe immer eine richtige Sinnkrise gehabt, was das hier soll, unser Gastspiel auf diesem Planeten. Und damals war ich wirklich ein Jahr lang so am Trauern, es wurde immer schlimmer, ich habe mich selbst bemitleidet, oh, ich armer Kerl, ich werde nie wieder so eine tolle Freundin kriegen, was mache ich hier überhaupt, vielleicht sollte ich mich umbringen. Und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, ein Buch von einem sehr bekannten amerikanischen Trainer von Tony Robbins. Und ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Und natürlich, in diesem Buch ging es dann auf Seite 100 noch was. Irgendwann hieß es, das ist übrigens NLP, was wir hier machen. Und dieses Buch hat mich so geflasht, dass ich wirklich begonnen habe, in kleinen Schritten mein Leben wirklich zu verändern und diese Werkzeuge aus dem NLP einfach an mir selber auszuprobieren. Und es war für mich damals als junger Mensch mit 17, es war wirklich eine dramatische Wende in meinem Leben. Und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe dann das Glück gehabt, noch Zivildienst machen zu dürfen. Dann habe ich Psychologie studiert und dann ging da so ein Aushang, NLP-Ausbildung, und dachte, wow, man kann das richtig lernen. Das ist ja krass. Und ich habe dann als ganz junger Mensch so einen Kurs gemacht und der nächste in meinem Kurs war 35, ich war 21. Aber es hat mich gepackt und hat mich seitdem einfach nie wieder losgelassen.
Ja, Wahnsinn. Ich beiß mir gerade so beim Zuhören auf den Zeigefinger, den ich gerade gebeugt habe, um mich zusammenzureißen, nicht dir ins Wort zu fallen. Mich hat Tony Robbins durchs Abitur gebracht.
Wow, ja, siehst du?
Ohne Witz. Also ich habe das Buch damals gelesen, das kam, ich glaube, ich kurz vorher raus und ich hatte immer so Abitur, so, ja, Motto, er könnte es schaffen, wenn die Lehrer ihn mögen. Also so. Da habe ich echt keinen Bock gehabt zu lernen, war aber auch nie so ein Party, einfach keinen Bock gehabt. Also die Schule war okay, aber da habe ich ja Ostern angefangen zu lernen und dann war ich mit meinem Vater in der Bibliothek in Wuppertal damals und dann fiel mir durch, in Anführungsstrichen, Zufall, das Buch von Tony Robbins in die Hände. Ich habe das gelesen und dachte, boah, geil. Und bin da richtig steil gegangen weil der hat mir so irgendwie aus der Seele gesprochen. Das war Wahnsinn. Also, guck mal, ja, einige Parallelen hier, der Wahnsinn.
Absolut, ja.
Ja, also du hast ein Feedback bekommen, was nicht angenehm war, von der Schluss gemacht, das hat dich tief getroffen. Und dann hast du mit NLP für dich Werkzeuge gefunden, um da einen Weg zu finden, um rauszukommen.
Absolut, ne? Also da geht es ja auch um Werte, um Glaubenssätze, wo will ich hin, um Ziele in meinem Leben, wie kann ich meine Kommunikation auch verbessern, damit vielleicht die vage Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht die letzte Frau in meinem Leben gewesen ist, sondern ich als junger Mensch doch noch die Chance habe, auch wenn ich schüchtern zum damaligen Zeitpunkt war, ne, noch jemanden kennenzulernen, also war für mich wirklich ein
totaler... Ich weiß noch, ich habe damals mit einem Kumpel im Studium, wir waren beide so extrem schüchtern, wenn wir uns auf Frauen irgendwie zu bewegt haben. Und dann habe ich das Buch rausgeholt von Tony Robbins über NLP und wir sind geguckt, was gibt es da so an Angeboten. Und dann meinte er, ja, Glaubenssätze sind die Brille, durch die wir die Welt betrachten. Und dann haben wir uns echt beim Bierchen in Dortmund damals dann hingesetzt und gesagt, okay, was kann denn ein Glaubenssatz sein, der uns unterstützt? Dann haben wir wirklich gefunden, meine Damen, bitte nicht böse sein, ich war jung, ich war ahnungslos, Frauen sind ein nachwachsender Rohstoff. Ich war jung, aber es hat geholfen. Also wir haben uns beide kaputt gelacht und durch diesen Brillenwechsel konnten wir halt ziemlich leicht auf junge, gut aussehende, sympathische Damen zugehen. Das macht so viel aus, der Glaubenssatz.
Ja, großartig. Ich meine, es ist auch für viele natürlich ein ganz wichtiges Anwendungsgebiet, auch in die andere Richtung. Es gibt auch viele Frauen, die sich nicht trauen, auf Männer zuzugehen, die da noch nicht die Gelassenheit haben, obwohl die Chancen oft dramatisch gut sind. Also ich weiß das, weil ich später dann aus der Not eine Tugend gemacht habe und dann mich sehr mit dem Bereich Flirten beschäftigt habe und habe ja auch 2 Bücher dazu geschrieben und war ganz oft im Fernsehen zu dem Thema. Ja. Auch viele so Studien auch gemacht und da ist einfach ganz klar, nach wie vor geht man davon aus, dass die Männer noch die Frauen ansprechen und da tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf, wenn Frauen sich einfach auf den Mann zubewegen, den sie gerne hätten und den ansprechen.
Ja, ich habe mal gelesen und das ich in meiner Welt stimmt das auch, der Mann muss sich irgendwie quasi präsentieren, er muss da sein und die Frau wählt aus. Also
genau.
Und so ein Zeichen und dann darf das Männchen quasi zum Weibchen gehen, sozusagen. Da passieren so viele Dinge. Und der Punkt ist ja, wenn, egal wer, die Frau den Mann oder der Mann die Frau freundlich, entspannt anspricht, da ist noch niemand von geschlagen worden, deswegen oder so. Also du hörst vielleicht mal, du, pass auf mit uns beiden, das geht so nicht, geh bitte wieder weg und sowas. Aber dass jemand da geschlagen wird und ausgelacht wird, das gibt's ja gar nicht in der echten Welt, meiner Erfahrung nach.
Nee, solange man wirklich das, wie du sagst, freundlich und halbwegs vernünftig macht und nicht gleich so einen der dummen Sprüche loslässt oder so,
ja,
sollte das alles kein Problem sein.
Ja, ja, genau. Also ein Wort ist mir gerade vor ein paar Minuten noch mal im Herzen geblieben. Du hast das Wort so nebenbei genannt, Gewohnheiten ändern. Und das ist meiner Ansicht nach ein mega wichtiges Thema, weil wir, glaube ich, wir überschätzen diese einmaligen Hauruck-Maßnahmen und wir unterschätzen diese kleinen alltäglichen Dinge, die uns in Summe total gut wie auch nicht so gut beeinflussen. Aus Sicht von NLP, wie kann man denn Gewohnheiten verändern? Was gibt es denn dafür für Möglichkeiten? Pack mal aus.
Also das ist natürlich, führt uns gleich eigentlich ins Herz auch vom NLP. Wir haben für ganz viele Dinge sogenannte, wir nennen die Formate. Das sind so Techniken oder man könnte auch sagen Rezepte, Abläufe. Mache erstens, zweitens, drittens, viertens das und bumm, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis auch da. Und da gibt es eine ganze Menge von Strategien. Und also gerade zum Thema Gewohnheiten verändern, so eine klassische Technik, die nennt sich Six-Step-Reframing. Also Reframing meint sowas wie ein Umdeuten. Und das ist ein Prozess, ich weiß nicht, ich glaube, der reicht unsere Zeit nicht, wenn ich wirklich die Prozesse ausführlich beschreibe. Aber vom Groben her kann man sagen, da geht es darum, dass man in sich geht, dass man sich sehr mal damit beschäftigt, dass man fragt, naja, was habe ich denn da bisher für ein Verhalten? Ah, ich bleibe morgens immer liegen, dabei wollte ich doch aufstehen und joggen oder meinen Sport machen oder irgendwas anderes, was man halt regelmäßig macht. Aha, was hält mich denn davon ab? Ah, das scheint etwas in mir zu sein, ein Persönlichkeitsanteil. Und dann geht man mit dem in eine Art innere Verhandlung und spricht mit dem und sagt mit dem, hey, was ist denn deine Absicht? Warum bleibst du liegen? Ach klar, du willst, dass ich mich erhole, dass ich mich ausruhe. Ah, okay. Ja, wie könnte es denn auch anders gehen? Und da gibt es einen ganz bestimmten Prozess, mit dem ich mit diesem inneren Teil quasi verhandle und dann mir überlege, ah, wie könnte ich es denn stattdessen machen? Und dieses in sich gehen ist erstaunlicherweise sehr viel intensiver als einfach mal kurz drüber nachdenken oder so. Ne? Da passiert ja meistens nichts, wenn wir so innehalten und sagen, ach ja, nee, ich würde ja gern rausgehen und Sport machen. Am nächsten Tag ist wieder so, ne? Oder ich möchte gern nicht so viel Chips essen, wenn ich vorm Fernseher sitze. Oder ich möchte gar nicht so viel Fernsehen gucken, ja, oder was die Gewohnheiten sind. Und man geht da in sich und da findet so ein innerer Prozess statt. Und der führt dazu, dass erstaunlich viele Leute danach einfach es ändern können, weil wir nämlich berücksichtigen, was diese Teile für uns für Absichten haben. Was wollen die für uns? Ah, ich will, dass ich mich erhole. Okay, ja gut, dann müsste ich vielleicht einfach tagsüber mal nicht mehr erholen oder eine Stunde früher ins Bett gehen oder was auch immer machen. Und plötzlich finde ich ein neues Verhalten, was dieses alte Verhalten ersetzen kann. Und auf einmal ist die Veränderung ganz einfach. Es gibt ja im Grunde für Verhaltens- oder Gewohnheitsveränderungen gibt es ja aus meiner Sicht mindestens mal so zwei große Richtungen. Der eine ist mit ganz viel Disziplin. Ne? Und da gibt es auch ganz viele Techniken, wo ich mich disziplinieren kann und ich ziehe es jetzt durch und ich mache das, ich überwinde meinen inneren Schweinehund, der ist mein Gegner und ich kriege den aber in den Griff. Und die andere Geschichte ist eben hier so eher, ich würde es mal den sanften Weg nennen, mehr so auf das Innere hören und schauen, was will denn mein Inneres gerade und was müsste ich tun, damit dann diese Veränderung auch Wirklichkeit werden kann.
Wow. Ja, das finde ich wunderbar. Dieses Six-Step-Reframing, ich weiß, du hast auf deiner Webseite eine Menge an Free-Content. Wir packen einen Link zu der Podcast-Beschreibung da rein. Da werden bestimmt drumherum noch ein paar weitere Informationen sein. Was mich noch interessieren würde, weil ich kriege oftmals im Seminar oder bei Vorträgen folgende Frage. Herr Bremer, ich sitze im Meeting und ich höre puren Schwachsinn. Und ich merke, jetzt wird mir warm. Was mache ich? So, jetzt habe ich durch meine Antworten aus Sicht von Gelassenheit, wie zum Beispiel, okay, erstmal atmen.
Ja, das wäre auch der klassische NLP-Tipp, ja.
Ja, wirklich, es ist auch NLP. Okay, cool, also erstmal atmen. Motto, bin ich in Lebensgefahr? Bisschen denken, lenken, ja, nein. Sich vielleicht mal kurz ein paar Notizen machen, um diese Spontane rauszunehmen. Und eventuell plötzlichen Harndrang vortäuschen, also den Raum verlassen, sagen, komm gleich wieder, um eine gewisse Distanz zu haben. Ne? Und dann siehst du, okay, was macht mich gerade so wütend? Und das dann umgekrempelt zu sagen, also zum Beispiel, Leute, ich brauche jetzt von euch, wir haben eine Agenda, lasst uns dran halten und nicht Nebenkriegsschauplätze aufmachen. Das sind so ein paar von meinen Tipps, die aber eher so, die sind gut, aber eher so hemdsärmlich. Was sagt denn so das klassische NLP zur Situation, da regt sich jemand über Kleinigkeiten auf? Was kann der machen mit NLP?
Also Christian, das ist durchaus sehr ähnlich. Ich würde das einfach nochmal beschreiben mit NLP-Begriffen. Da haben wir vielleicht eine andere Terminologie nochmal so dafür. Also ein klassisches Modell, was wir einfach im NLP, was wirklich sehr zentral ist, ist einfach, was steuert unser inneren Zustand, nennen wir das. Ne? Und wenn ich jetzt gerade innerlich wütend bin, dann ist das ein Zustand. Genauso, wenn ich mich freue oder wenn ich glücklich bin. Jetzt die Frage, wie kann man allgemein seinen Zustand verändern? Da gibt es im Grunde zwei große Richtungen. Die eine ist über den Körper. Was unser Körper macht, hat sofort Auswirkungen darauf, wie ich mich fühle. Also wenn ich mich anders hinstelle, im Seminar mache ich das immer gerne, dass ich sage, stellt euch mal hin, streckt mal die Arme nach oben, lächelt mal dabei und jetzt sagt mal, oh, was geht's mir schlecht?
Das geht gar nicht.
Da müssen viele erstmal lachen und sagen, das geht ja gar nicht, in dieser Körperhaltung kann ich mich gar nicht schlecht fühlen. Dann sage ich, genau, und was lernen wir daraus? Wenn ich meinen Körper entsprechend einsetze, kann ich halt bestimmte Gefühle erzeugen. Also die meisten wissen ja, in mir ist ein Gefühl, Wut, mein Körper reagiert. Ne? Ich fletsch vielleicht die Zähne oder ich ziehe Frauen zusammen oder was immer man halt macht. Und jetzt kann ich halt lernen, ah, okay, ich mache bewusst mit meinem Körper mal was anderes. Und da wäre halt Atmen sowieso der erste Schritt. Also ganz klassisch, ich verändere meinen Atemrhythmus, ich verändere meine Körperhaltung, ich setze mich vielleicht anders hin. Das führt schon mal zu einer Veränderung. Wir nennen das die Physiologie verändern, mit dem Körper arbeiten. Also das finden wir in ganz, ganz vielen Richtungen. Das ist jetzt nicht NLP-spezifisch, aber eines der Punkte, wo wir im NLP mal aufbauen. Das ist der Körper. Der zweite große Schritt ist das, was ich mache ich in meinem Kopf, in meinem Geist. Was sage ich in dem Moment zu mir selber? Oh Mann, die kapieren es nicht. Was für ein blödes Meeting. Ja, wie komme ich hier raus? Können wir nicht zum Punkt kommen? Diesen inneren Dialog. Und da kann ich natürlich auch ansetzen und kann sagen, Mensch, dieser innere Dialog, der ist gerade nicht besonders konstruktiv, der führt mich gerade nicht weiter, ich möchte den verändern. Eine NLP-Technik da, ich nenne das die Mickey-Maus-Technik, wäre zum Beispiel den inneren Dialog einfach sich vorzustellen, die Stimme sagt immer noch das Gleiche, aber sie sagt es mit doppelter Geschwindigkeit.
Ja, also muss ich sofort schmunzeln.
Also, ne? Also ja. wenn man früher so Kassetten überspielt hat, so mit Double Speed, ne? Oder oh, du kannst das nicht, das ist ein langweiliges Meeting, so blöd hier, ne? Dann ja. Führt das dazu, dass man gleich ein bisschen schmunzeln muss und gar nicht Toll. Mehr so wütend sein kann wie vorher.
Das ist dann diese innere Tonalität, glaube ich, ne? Also, genau, ich lasse das Denken an sich, wie es ist, inhaltlich, aber ich ändere quasi die Art und Weise, wie ich denke. Also in dem Fall Geschwindigkeit und Tonhöhe zum Beispiel.
Genau. Wir nennen das im NLP Submodalität. Das ist der Fachausdruck dafür, ne? Also das Hören, das Auditive, ne? Das Akustische, das wäre halt der Kanal. Und jetzt verändere ich die Art und Weise, wie das Auditive kommt. Also eins wäre laut, leise, schnell, langsam. Und diese Veränderungen führen dazu, dass sich mein Zustand, meine Emotion, mein Gefühl in dem Moment eben auch verändert. Ja. Also das ist der eine Ansatz. Und dann gibt es natürlich immer noch den Inhalt. Ich kann auch natürlich sagen, Mensch, dieser Satz bringt mich nicht weiter. Kann ich den nicht inhaltlich austauschen, dass ich mir eine Suggestion, eine Affirmation gebe und sage, ich bleibe ruhig und gelassen, warte noch eine Minute und dann werde ich mich einschalten und ganz gelassen etwas sagen, was die Situation klärt oder was auch immer. Ne? Ja, also, ja. Also ich kann sowohl an der Art und Weise, wie ich mit mir innerlich kommuniziere, als auch was ich mit mir kommuniziere, arbeiten. Ne? Das sind so die beiden Dinge. Und natürlich kann ich nicht nur mit dem Auditiven, mit dem Hören arbeiten, sondern auch mit dem Visuellen. Ich könnte mir auch in dem Meeting, in dem Moment mich einfach an den Strand beamen und mir in Gedanken vorstellen, alles wäre wunderbar, ich schaue hier ganz relaxed ja. und lass ihn noch ein bisschen reden und runterkommen, ehe ich dann wieder zur Tagesordnung zurückführe oder so zum Beispiel. Ne?
Ja, das finde ich so cool, weil es sind ja alles Tipps von dir, die jeder, der möchte, sofort anwenden kann. Ja, also ich liebe auch diese Mickey Maus, ich stelle mir da meistens so Daffy Duck zum Beispiel vor. Das ist so einer meiner Heroes meiner Jugendzeit. Also, der war, also so zu sprechen wie der innerlich, weil ich glaube ja auch, dass das Denken den Stress auslöst in der heutigen Berufs- und Freizeitwelt. Dass wir halt wirklich nicht mehr Hunger haben, Durst haben oder Höhenangst haben, sondern es sind halt meistens soziale Situationen, die uns irgendwie stressen. Und dann braucht es halt immer ein Denken.
Absolut, ja.
Ja, ich möchte dich mal einladen auf eine, wie ich meine, sehr wichtige Frage, die, ich sag mal einfach, wenn das so einfach ist, und ich glaube, es ist einfach, warum machen das dann nicht noch mehr Menschen?
Also ich glaube, wir haben Muster, Gewohnheiten, die wir einfach gelernt haben, die wir wieder verlassen müssten. Hm. Also ich meine, wir wissen alle, Veränderung von Gewohnheiten ist möglich, aber sie ist am Anfang oft ein bisschen, man muss wissen, wie man es macht. Man braucht entweder eine gute Strategie oder man braucht genügend Wiederholungen, bis man das neue Verhalten drin hat. Na, ich sage im Seminar immer, wer von euch ist denn gut darin, Gewohnheiten zu verändern? Naja, dann gibt es erstmal wenige, die sich melden. Und dann sage ich, ihr habt es aber alle schon geschafft, denn ihr habt alle gelernt, euch die Zähne zu putzen, oder? Wer hat heute nicht die Zähne geputzt? Meiner Welt ist so keiner, weil sich keiner blamieren will.
Ja, ja.
Aber ich glaube, die meisten haben das mal irgendwie hingekriegt. Und falls man, wer kleine Kinder hat, der weiß, wie mühsam das am Anfang ist, denn jetzt die dazu zu bringen, erstmal jeden Abend vom Schlafengehen den Umweg übers Bad zu machen. Man gibt sich alle möglichen Tipps mit schönen Zahnbürsten, mit Mickey-Maus-Köpfen, mit Apps, mit allem Möglichen,
ja.
dass sie das dann irgendwann mal drauf haben. Und als Erwachsene ist es ganz natürlich, ganz normal, das zu machen. Aber das sind unglaublich viele Wiederholungen, die dazu geführt haben, dass wir das machen.
Stimmt.
Also ich glaube, wir müssen für uns, entweder brauchen wir eine gute Strategie, wie sie, finde ich, viele NLP-Techniken einfach haben, weil da gelingt es tatsächlich vielen Menschen. Man macht einmalig irgendwie so eine Sitzung, die dauert 15 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie groß das Thema einfach ist für die Person. Und ganz viele schaffen es danach, ihr Ding zu verändern. Ich sage ganz bewusst ganz viele, weil ich glaube, es gibt keine Methode, auch nicht, ich bin ja auch Diplompsychologe, keine auch Psychotherapie, die wirklich ein 100% Ergebnis hat, weil da immer dieser Faktor Mensch nochmal mit reinspielt. Da kommen neue Dinge, die lenken uns ab, plötzlich ist die Gewohnheit mal wieder ein paar Tage ausgesetzt, ne, mit dem Sport zum Beispiel, und schon ist es wieder brutal schwer, sich aufzurappeln, und dann kommt so eine Stimme, die sagt, ah komm, einen Tag länger Pause, schadet ja auch nicht, jetzt warst du schon eine Woche nicht, kannst du auch 2 Wochen nicht oder so, außerdem geht es dir ja nicht so gut, bist erkältet, es regnet, sonst was. Also ich glaube, wir müssen einfach lernen mit uns, also, oder das ist auch eine Fähigkeit, Gewohnheiten zu verändern, das zu lernen. Und, aber ich glaube, es ist der Schlüssel zum Erfolg. Und es gibt Dinge, die uns das erleichtern können, wie zum Beispiel Rituale, ne? Morgenrituale, Abendrituale, Dankbarkeitstage, alle diese Dinge. Ne?
Ja. Ich habe gerade, also ich probiere mal sehr viel aus und ich mache gerade 2 Rituale morgens. Einmal direkt nach dem Aufstehen einen halben Liter Wasser trinken. War anfangs eine pure Qual. Die ersten Tage war es echt vieles, ein halber Liter, morgens gleich nach dem Aufstehen. Und mittlerweile geht es halt echt ziemlich leicht. Allerdings, ich stelle mir auch die Flasche am Vorabend dahin, ans Bett. Mhm. Ne, also ich versuche, den Aufwand für die Gewohnheit recht gering zu halten. Und was ich gerade auch teste aufgrund des Vortrags einer amerikanischen Kollegin, dass ich beim Duschen oder auf dem Weg zur Arbeit, zum Vortrag, nachdem ich visualisiere die Situation in meinem besten Zustand. Also ich stelle mir vor, auf dem Weg zum Vortrag, dass ich da vorne stehe und dass ich da erzähle und die Leute hören mir zu und die verstehen mich auch und wir haben voll die Connection und die Verbindung. Oder ich fahre zum Kundentermin und ich sitze da am Tisch bei dem und wir unterhalten uns und der kauft natürlich auch. Ich mache das jetzt, den letzten mache ich erst jetzt seit einer Woche ungefähr, aber ich bilde mir ein, mein Alltag wird ein bisschen geschmeidiger, also noch geschmeidiger.
Ja, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das sind genauso Strategien, die einem da innerlich helfen. Es ist auch inzwischen, wissen wir auch von der wissenschaftlichen Forschung, Neurowissenschaft, was da im Gehirn passiert, dass es die Aktivität, die Bereitschaft erhöht, dann auch tatsächlich dieses Verhalten zu zeigen später, was man visualisiert hat. Mein Mentaltraining, die machen das schon lange, ne? Sich die mentalen Abläufe vorzustellen im Sport. Also super, klar, Visualisierung ist eine ganz, ganz große Kraft. Muss man halt auch ein bisschen lernen für sich und dran denken, es auch zu tun. Ne? Also das ist ja dann...
Ja, und da denke ich ganz, ganz oft, also ich, Stichwort so Therapien und Wirksamkeit von Therapien, es gibt wirklich erschreckend frustrierende Zahlen von Krankenkassen, wenn die mal ihre ganzen Therapien evaluieren, diese bezahlen für ihre Versicherten. Ich glaube, die haben im Augenblick eine Quote von 13%, dass der Patient sagt, hey, das hat echt gewirkt, und zwar nachhaltig. Manchmal glaube ich, viele Menschen sagen zwar, sie wollen irgendwas besser machen, irgendwas erreichen im Leben, was anderes machen, aber die wollen gar nicht wirklich, habe ich manchmal das Gefühl. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das in deiner Erfahrung?
Ich meine, ich bin zum Glück die meiste Zeit umgeben von Teilnehmern, von Menschen, ne, die freiwillig in ihrer Freizeit Geld in die Hand nehmen, um ein Seminar zu besuchen. Mhm. Ich habe ja ganz viele offene Seminare, ich habe ja fast keine Firmenseminare. Also mir kommen wirklich Leute, die selber aus eigenem Antrieb das wollen. Von daher bin ich sehr privilegiert. Aber wenn ich dann mich in dieser anderen Welt außerhalb meiner Seminare mal umschaue, würde ich dir absolut zustimmen. Da gibt es einfach sehr viele Menschen, die so träge ihr Leben da vor sich dahin plätschern lassen, anstatt sie selbst die Verantwortung zu übernehmen, das in die Hand zu nehmen und zu sagen, Mensch, ich werde mich jetzt wirklich dafür einsetzen, da was zu tun, was zu machen. Ich will meine Ziele erreichen, ich will ein angenehmeres Leben haben, ich will mehr Glück empfinden und so weiter. Also fast als wären sie lethargisch, ne? Ich habe mal eine Statistik gelesen, im Durchschnitt liest man nach seiner Ausbildung 1,1 Fachbücher pro Jahr.
Oh Gott.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht hörst du auch lieber, aber mit Sicherheit lässt du dich fortbilden noch und nöcher. Und wenn ich da an mich denke, ich sitze hier gerade in meiner Bibliothek, umgeben von wirklich mehreren tausend Büchern. Wir ruinieren einfach den Schnitt. Das heißt, andere, die werden gar nichts lesen.
Wir ruinieren. Ja, das stimmt.
Die gucken vielleicht einfach nur Fernsehen. Das heißt, die lassen auch kaum Impulse an sich heran, die Veränderungen bringen kann. Mhm. Und das ist ja was, selbst wenn jetzt wenige ich so erlebe, wie jetzt bei mir, ich habe als junger Mensch gleich ganz viele NLP-Übungsgruppen gegründet, ich wollte das wirklich anwenden, ein Morgenprogramm, das war dann mal irgendwann 2 Stunden lang, dann habe ich es wieder verkürzt oder so. Oder? Also die permanent im Prozess sind, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr High Level ist von jemand, der vielleicht nachher wirklich Trainer oder Autor werden will in dem Bereich. Aber selbst wenn man nur ein bisschen was macht, wenn man nur sich ein paar Minuten am Tag nimmt für sich selber oder eine stille Stunde pro Woche oder wo man an sich arbeitet am Sonntagnachmittag oder ein Buch liest oder irgendwie was arbeitet. Selbst wenn man nur ein bisschen was macht, wird man diesen Standard, den ich gerade beschrieben habe mit Fernsehen und Lethargie, wird man um ein Vielfaches übertreffen und dann ist man auf dem Weg.
Ja, ja, also einmal, ja, also total, weil einmal muss ich quasi neues Wissen aufnehmen, aber es hilft mir auch, ein Buch ab und zu nochmal zu lesen, um einfach am Ball zu bleiben, um mich aufzufrischen in meinem Verhalten. Ja.
Selbstverständlich, und du wirst auch immer wieder Neues entdecken in dem Buch. Ich bin inzwischen auch jetzt schon 45 Jahre alt geworden. Ich habe jetzt auch gesagt, ach komm, jetzt liest du auch mal wirklich Bücher, die dich schon richtig begeistert haben. Du musst nicht immer bei jedem neuen Buch ausprobieren, ist es ein gutes oder nicht, sondern lies mal Bücher und ich entdecke da so viele Dinge, die gerade jetzt passen, weil ich ein anderer bin, weil ich
in
Jahren mich auch verändert habe und jetzt fallen bestimmte Wörter auf einen viel fruchtbareren Boden oder Sätze und ich denke, ah Mann, das stand da drin, das habe ich gar nicht wahrgenommen beim ersten Lesen und plötzlich begeistert es mich und ist der Impuls, den ich jetzt gerade brauche.
Ja, absolut. Ja. Du hast ja selbst einige Bücher auch schon geschrieben. Was ist das Buch, worauf du am meisten stolz bist?
Also am meisten stolz bin ich tatsächlich noch auf mein allererstes Buch, das heißt Way Up, den eigenen Traum leben.
Yeah!
In dieser Phase, Anfang 20, so ich war ganz viel zu dem Zeitpunkt mit Tony Robbins unterwegs auf seinen Seminaren und ich habe wirklich gefühlt, gespürt in mir, wenn ich Verantwortung übernehme, dann kann ich wirklich was Großartiges aus meinem Leben machen. Und das spürt man dort aus jeder Zeile heraus, diese Kraft, diese Freude am Leben, die in mir wieder erstarkt ist, nachdem ich mich ja 2-3 Jahre vorher schon wirklich fast abgeschrieben hatte. Und da bin ich bis heute stolz drauf. Es ist ein 380-Seiten-Werk, aber sehr unterhaltsam geschrieben, mit vielen Übungen, die man mit sich selber machen kann. Also so ein richtiges Buch für jemand, der sagt, boah, ich will meinem Leben gerade eine neue Richtung geben. Ich will mal gucken, was da noch möglich ist. Oder ich weiß gerade auch gar nicht so richtig, was will ich eigentlich. Und da zu entdecken, wer bin ich, was kann ich, was will ich aus meinem Leben machen, das ist im Grunde mein Lieblingsbuch. Mhm. Ich hab dann in verschiedene andere Richtungen Bücher geschrieben, was mich auch sehr begeistert hat, jetzt, weil so noch ein jüngeres Projekt ist in meinem Leben, das ist Florian mit Unternehmer, das ist mein erster Roman, wo ein Jugendlicher ein eigenes Unternehmen aufbaut und ich darin so beschreibe die Prinzipien, wie baut man eben ein Unternehmen auf, ne, am statt im Unternehmen arbeiten und es ist so eine, und das halt in Romanform, also klassisch Storytelling als Geschichte. Weil meine Vision einfach war, ich war im Urlaub mit meiner Tochter und es hat die ganze Zeit geregnet, wir konnten kaum rausgehen und irgendwann kam sie, hey, was soll ich denn machen, was machen wir denn? Und dann sagt, komm, wir gründen ein Unternehmen. Und sie sagt, du bist verrückt, Papa, ich bin ja im Urlaub, außerdem bin ich ein Teenager. Und ich, das hat mich so inspiriert, dass ich schon im Urlaub begonnen habe, dann diesen Roman zu schreiben. Und es ist so eine Vision, stell dir vor, Jugendliche stehen eine Schlange vorm Gewerbeamt, weil sie es gar nicht erwarten können, eine Firma zu gründen, anstatt den ganzen Tag mit Computerspielen zu verbringen oder sich halt zu langweilen.
Zu langweilen, zu jammern, der Welt Vorwürfe zu machen. Ich will nur mal kurz, ich bin so ein Fan von wichtige Sätze noch mal kurz in meinem Podcast herausholen. Du hast gerade im Nebenbei gesagt, das finde ich so wichtig, wer bereit ist, in seinem Leben Verantwortung zu übernehmen, der kann was erreichen. Und ich finde das so elementar wichtig. Also wie oft sagt die innere Stimme, die Frau Merkel muss mal oder mein Arbeitgeber muss mal, mein Kunde muss mal. Nein, ich bin der, der die Verantwortung hat für mein Leben. Auch für meine Stimmung, auch für meine Handlung, für meine Gefühle, für meine Entwicklung. Das kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich. Diesen Begriff Verantwortung.
Ja, vielleicht können wir auch den Bogen nochmal schließen zu deinem ersten Satz, den du über NLP gesagt hast. will ihn vielleicht auch als
Mensch, danke. Ja klar,
nicht ganz so spielen lassen. Also das Original heißt eigentlich The Map is not the territory. Also die Map, die Landkarte ist nicht das Territorium, ist nicht das Gebiet. Und was meint das? Also wer den Satz noch nicht kennt, der ist vielleicht ein bisschen interpretationsbedürftig. Im Grunde ist die Idee, da gibt es sowas wie eine Welt um uns herum. Die ist vielleicht physikalisch erfahrbar, die ist objektiv, die ist messbar. Aber so wie ich die Welt erfahre, ist es in meiner eigenen subjektiven Version. Ich filtere diese viele Welt und ich mache mir daraus meine eigene Landkarte, nach der ich dann lebe. Also Landkarte meint, was ich glaube, was gut ist, was richtig ist, wie die Welt funktioniert, wie die Welt tickt. Sind die anderen Menschen gut? Sind die böse? Ist das Wohlwollen oder nicht? Also wie funktioniert die Welt? Es ist im Grunde eine subjektive Version von der Wirklichkeit. Wir können, das ist so einfach die Basistheorie, wir können die Welt nicht so erfassen, wie sie wirklich ist. Wir nehmen sie wahr durch unsere Augen, durch unsere Sinne, aber sehr stark durch unsere Überzeugung, durch unsere Vergangenheit, durch unsere Erfahrungen auch gefiltert, sodass wir nie sozusagen die reine Wahrheit, die gibt's eigentlich gar nicht in dem Sinne. Jeder Mensch sieht die Welt ein bisschen anders. Und jetzt ist halt die Frage, was dominiert auf meiner Landkarte? Dominiert da die Idee, ich kann was machen, ich bin ein Gestalter? Dann bin ich ein Gestalter. Wenn ich sage, ich kann ja eh nichts machen, gelernte Hilflosigkeit ist so ein psychologisches Konzept da, dann kann ich halt auch nichts machen. Und welche Richtung schlage ich ein? Wo gehe ich hin? Glaube ich daran, dass ich etwas machen kann, dass ich was verändern kann? Und das ist im Grunde, wenn ich die Verantwortung übernehme, wie du gerade gesagt hast, dann beginne ich zu einem Gestalter meiner Landkarte zu werden. Dann nehme ich Erfahrungen vielleicht eher im Sinne auf von, also wenn ich jetzt gescheitert bin zum Beispiel, ich bin noch nicht gut genug, ich muss mich noch verbessern, ich werde das lernen können, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Eine andere Haltung wäre zu sagen, ich werde es nie lernen, ich schaffe es nie, also lasse ich es bleiben.
Ja, und es ist immer die Bewertung, die wir persönlich vornehmen. Und ich finde auch, ich darf meine eigene Sichtweise haben, weil das ist mein, also ist für jeden das Recht. Nur es ist wichtig, sich nicht zu verwechseln mit dem, was wirklich ist. Weil das ja auch in Kommunikation sofort in massive Sackgassen und Kriege hineinführt, wenn ich sage, wie du die Welt zu sehen hast. Ja, das ist natürlich fatal für jede Art von einer menschlichen Begegnung.
Genau. Ich frag ganz oft im Seminar, wer von euch hat sich schon mal gestritten und geglaubt, der hat recht? Ich. Und da müssen natürlich alle irgendwie lachen, ne? Und dann frage ich, sind es vielleicht sogar zufällig zwei Menschen hier, die schon mal miteinander gestritten haben? Könnte es sein, dass der andere auch geglaubt hat, er hat recht? Und dann sagen alle, naja, ich sage dann, naja, er hat es ja auch nur geglaubt. Ich meine, wir wissen ja, dass du recht hattest, ne? Und dann lachen alle noch mehr und plötzlich ist sofort klar, natürlich, wir haben zwei Versionen der Wirklichkeit. Jeder glaubt von den beiden, der hat recht, sonst wäre der Streit ja völlig sinnlos. Und plötzlich entsteht mehr Verständnis für den anderen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, es geht in der Kommunikation darum, eine Brücke zu bauen, von der einen Landkarte zur anderen, zu erkennen, was ist in der Welt des anderen los und was ist in meiner los.
Ja, super. Du, die Zeit, das ist wieder der Wahnsinn hier. Aber ich hätte noch eine letzte Frage an dich, die du einfach gerne auch magst, aus der Hüfte oder auch vom Herzen beantworten kannst. Wenn ein Mensch dich fragt, sag mal, Stefan, ich habe ein ziemlich hohes Stresslevel, ich gehe schnell auf die Palme, was sind so drei Sachen, die ich konkret machen kann, um in meinem Leben mehr Ruhe reinzukriegen? Was sind da für dich so die drei wichtigsten Dinge, die jeder Mensch tun kann?
Also eine Sache ist, sich klar zu werden, warum bin ich eigentlich da? Was ist meine Vision? Und hat das, was hier gerade passiert, überhaupt mit meiner Priorität Nummer 1 zu tun? Super. Also das durch diesen Filter laufen zu lassen, ne? So zu gucken, ist das nicht ein Nebenkriegsschauplatz, eine völlige Kleinigkeit? Wird mich das in 5 Jahren noch jucken und kratzen? Hat es überhaupt was mit der großen Linie meines Lebens zu tun? Das wäre mal so ein Filter für mich. Ein zweites ist, es gibt im NLP wirklich einen Prozess, der nennt sich Core-Transformation, also Core von Herz, von Kerntransformation. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht in dem Moment tun, in dem man aufgeregt ist. Das ist eher etwas, was man sozusagen der Vorbereitung tut, in der Schule des Lebens, wo man, wenn man diesen Prozess durchläuft, dann also nicht nur einmal, sondern das auch für sich ein paar Mal wiederholt. Das geht dann später irgendwann in 5 Minuten, aber am Anfang braucht es ein bisschen mehr Zeit und wahrscheinlich auch eine erfahrene Hilfe. Aber wenn ich das tue, dann lebe ich auf einem ganz anderen Grundlevel. Dann bin ich viel mehr innerlich verbunden mit meinem Herzen, mit meinem Kern. Mhm. Und dann kann mich gar nicht so leicht irgendwie aus der Ruhe bringen oder mich kratzen, ne? Weil ich so auf dem Level bin von, ich bin völlig okay, ich bin eins mit mir und der Welt, ich bin einfach innerlich stark geerdet, mit mir verbunden.
Also, das ist so schön und so wichtig, ja, weil das gibt Sicherheit in dieser verrückten Zeit, in der wir manchmal leben, dass wir in uns so einen Ort der Ruhe haben, und das, ja, das finde ich toll, ja. Und das Dritte?
Und das Dritte ist im Grunde, eigentlich, mir fällt jetzt nur das ein, was wir vorhin auch schon mal im Seminar hatten,
nämlich, ja, als, gerne.
Also hier im Podcast hatten, ja. Nämlich dieses erstmal atmen, erstmal über die Physiologie zur inneren Ruhe kommen. Und vielleicht einfach mal für einen Moment auch die Gedanken anhalten. Wirklich, wie hat meine Tantra-Lehrerin immer gesagt, ich habe mal so ein 30-Tage-Tantra-Jahrestraining gemacht, die hat immer gesagt, lass dich atmen. Also wenn irgendwas war, lass dich atmen. Hm. Ja, und lass alles durch dich hindurchfließen. Und du hast es vorhin schon gesagt, und ich weiß auch, dass du das natürlich vertrittst, und ich kann denen wirklich nur zustimmen, dass erst unsere Gedanken dann etwas dazu machen. Wenn man in einem Schmerz ist oder in einem bestimmten Zustand und man ist einfach sein in dem Moment, das kann man, indem ich einfach nur atme und mein Denken mal ausschalte, dann geht der Schmerz sehr, sehr schnell vorüber. Ja. Aber unser Denken hält ihn immer aufrecht, indem ich immer wieder in die Schleife reingehe.
Total, wir nähren das so.
Genau, du musst doch jetzt sauer sein, du musst dich doch jetzt revanchieren, du musst doch jetzt mal deine Wut zeigen, du musst doch jetzt mal und so weiter. Die tatsächliche Wut oder so, die ist schnell verraucht. Aber dieses andere, das es immer wieder aufrechterhält, die sekundäre Wut, das ist einfach das Problem und das Schlimme dabei.
Ja,
also, Wahnsinn. Da kann ich in dem Moment einfach reingehen, mich mal wegbeamen, auf meinen Atem achten, innerlich zur Ruhe kommen. Ja, wenn ich die anderen beiden Punkte Vision haben und Co-Transformation, also diese innere Verbundenheit herstelle, dann werde ich ganz, ganz selten und auch in Situationen kommen, die mich wirklich aus der Bahn werfen, ja. Sodass ich nur selten dieses Dritte überhaupt anwenden muss.
Ich finde das total nachvollziehbar, ist auch mein Credo. Wir machen uns oftmals Gedanken über die Situation an sich, in der wir uns aufregen, und vergessen, dass vorher schon ein paar Grundlagen nicht gelegt wurden oder dass ein paar Dinge einfach nicht gemacht wurden, die haben dann in Summe zu der Situation geführt. Aber wir können vorher schon ganz, ganz viel beeinflussen, und zwar grundlegend, grundsätzlich. Das finde ich wunderbar. Wenn jemand jetzt sagt, ach Mensch, der Stefan, das ist ganz netter, der kennt sich wohl aus, der kann Bücher von dir lesen, und ihr macht, glaube ich, auch bundesweit regelmäßig so Schnupperabende. Was macht ihr da?
Genau, also ich habe ja in den letzten Jahren mich bemüht, NLP so weiter zu verbreiten in der Welt, weil es mir so geholfen hat. Wir haben etwa 25 Standorte in Deutschland, also in jeder größeren Stadt und auch ein paar kleineren. Und da habe ich sehr gut ausgebildete Trainer sitzen, die also alle 1-2 Monate mal ein 3 Stunden kostenloses Abendseminar machen. Toll. Das heißt, die meisten haben sogar 2 oder 3 verschiedene Abende. Der eine Abend, da geht es einfach darum, NLP kennenzulernen, NLP-Grundlagen, einiges von dem, was wir jetzt hier auch im Podcast beschrieben haben, so Kommunikation verbessern, aber auch meine Zustände verändern, was für mich tun, NLP-Grundtechniken. Mhm. Anderes Abendseminar heißt einfach Lebe deinen Traum. Da wollen wir Menschen abholen, die vielleicht noch nicht wissen, was ist denn überhaupt NLP.
Ja, das ist so wichtig, toll.
Das erleben wollen in Bezug auf Ziele, geht mein Leben in die Richtung, wo ich gerne hin möchte, so ein bisschen auch das Thema Werte und Glaubenssätze ansprechen. Und das ist ein inspirierender Abend, schon allein nur dafür lohnt es sich, das mal zu machen. Ich lege auch Wert darauf, dass es wirklich ein echtes Seminar ist. Also es ist nicht irgendwie, wie man ja auch jetzt oft inzwischen sieht, einfach eine Werbeveranstaltung, dann wird dann erzählt, warum man den Kurs machen soll oder so. Sondern wirklich, da kommen echte Inhalte, echte Tipps. Und natürlich, klar, dann sind vielleicht auch nochmal 10 Minuten, wo der Trainer auch sagt, ja, wer Lust hat, natürlich hier in der Stadt das weiterzumachen, der kann das
nicht machen. Klar.
Aber es ist wirklich auch die meiste Zeit, wirklich 90%, ein richtig wertvolles Seminar, wo wir Inhalte machen, von denen man auch echt profitieren kann. Und wir haben, ja, ich meine, sind ja die letzten Jahre auch einfach gewachsen, groß geworden. Wir haben wirklich im Jahr so etwa 10.000 Anmeldungen für diese Abende. Gut, kommen dann immer nicht alle, das ist immer so ein bisschen das Schade, aber gut, so ist es halt, ne?
Ja, das ist der Nachteil von kostenlos, ne?
Das ist der Nachteil, genau. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die sagen, ich könnte mir es sonst gar nicht leisten, und ich bin so froh, da einfach positive Impulse für mein Leben zu bekommen. Und von daher halten wir das jetzt ja schon fast Also ich habe vor 20 Jahren angefangen mit den Trainern, vor 15 Jahren, also schon viele Jahre aufrecht und haben da schon viele tausend von diesen Seminaren auch gemacht.
Toll. Wir packen die Orte und Termine, packen wir in die Podcast-Description rein, dass all die, die jetzt zuhören, Interesse haben, abgleichen können, wo ist der nächste Ort, wo was läuft vom Stefan Lanz in seinem Team. Und wann ist das überhaupt? Wir packen auch dann ein paar Links noch zu dir rein, zu deinem Free-Content, zu ein paar Büchern. Ich finde einfach, NLP ist eine super Methode, von der ich selbst als Christian profitieren kann, als Privatmensch, aber auch im Business. Es ist viel mehr als nur, machen Sie die Atmung Ihres Gesprächspartners nach. Das sind so klassische blöde Vorurteile. Hey Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie und deine Fröhlichkeit. Das ist total angenehm gewesen. Und ja, wer Lust hat, mag sich mit Stefan noch beschäftigen und the way up zu gehen danach dann. Das ist cool.
Ja, super, Christian, hat echt Spaß gemacht mit dir.
Ja, wir beide können miteinander, keine Frage. Super. Also dir lieben Dank. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, guckt mal, dass ihr ein, zwei Sachen, die ihr gehört habt, für euch anwendet. Denn ihr wisst ja, kennen ist nicht gleich können. Und bleibt einfach am Ball. Es lohnt sich, die Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Also, alles Gute. Danke dir, Stefan.
Danke, Christian.